Ja, guten Nachmittag, guten frühen Abend. Es wird ja in dieser Jahreszeit immer schon so früh dunkel, hier in dieser wunderschönen Umgebung. Genau, wir haben schon viel gehört. Und ich will jetzt versuchen, mit meinem Beitrag in diesem Forum faktisch in der Konkretisierung eine Stufe weiterzukommen. Also wo stehen wir, Umsetzungsstand und Herausforderungen aus Sicht des Bundes? Und jetzt muss ich hier irgendwo hindrücken, da wahrscheinlich hindrücken. Ha, mein Vortrag hat eine Gliederung. Ich mache kurz nochmal die zeitliche Einordnung, kurz nochmal die Ziele. Und dann werde ich aber nicht mehr das Bundesteilhabegesetz vorstellen. Das ist ab sofort bei Ihnen faktisch immer als bekannt vorausgesetzt. Sondern gehe dann rein in das, was wir jetzt faktisch machen zur Unterstützung in der Umsetzung. Das in den Ebenen Ländern, Bundesebene und die Länder-Bund-Arbeitsgruppe kurz vorstellen. Und am Ende nochmal kurz auch zusammenstellen, in welcher Weise wir versuchen, dabei auch unserem Anspruch an Partizipation gerecht zu werden. Bei der zeitlichen Einordnung ist mir immer wieder wichtig, und das soll dieser Zeitstrahl hier deutlich machen, dass Politik für Menschen mit Behinderungen sich bewegt über lange Zyklen und über lange Zeiten und dass nicht jetzt mit dem Bundesteilhabegesetz zack, bumm, eine neue Welt eintritt, Gott bewahre, sondern dass hier im Grunde genommen kontinuierliche Entwicklungen sind, teilweise auch die Praxis womöglich dem Recht vorangeschwommen ist mit Entwicklungsvorhaben, mit konzeptionellen Überlegungen, Stichworte sind da eben personenzentrierte Leistungen, während das Recht im Grunde genommen ein bisschen hinterhergeblieben ist. Denn das Recht der Eingliederungshilfe, wie es im Bundessozialhilfegesetz 1962 in Kraft trat, ist nunmehr fast schon 60 Jahre alt. Und es war damals wichtig, es führte Rechtsansprüche ein, aber es war im Übrigen eben sehr stark einrichtungsbestimmt, es fasste faktisch rechtliche Grundlagen, um das, was man hatte, eben finanzieren zu können. Und dann, das sollen diese weißen Striche andeuten, ist viel passiert, über das ich hier gar nicht sprechen möchte. Wichtige Hürde oder Etappe war sicherlich dann im Grundgesetz, die Aufnahme des Benachteiligungsverbots, dann natürlich die Entwicklungsphase 2001-2 mit SGB IX und Behindertengleichstellungsgesetz, dann auch das im Grunde genommen eher ein Zeitfenster nach langen Vorverhandlungen. Einige hier im Raum waren da ja auch beteiligt, trat dann die UN-BRK erstmal 2006 auf der UN-Ebene als abgeschlossenes Dokument und dann durch die Ratifizierung in den verschiedenen Nationalstaaten in Kraft. Mit dem Nationalen Aktionsplan wurden 2011 auch wichtige Maßnahmen der Bundesregierung beschlossen, die einzelne Aspekte vorantrieben. Parallel liefen damals schon viele Diskussionen in Vorbereitung des Bundesteilhabegesetzes. Und dann eben mit dem Koalitionsvertrag von 2013, der 18. Legislaturperiode und auch der Herstellung der Verbindung von Reform der Eingliederungshilfe mit Fragen des Bund-Länder-Finanzausgleichs kam schließlich die notwendige Bewegung auf. Das Gesetzgebungsverfahren, das ist jetzt schon mehrfach angesprochen worden, war per se eine lange und intensive Phase von 3 Jahren. Und jetzt sind wir im Grunde genommen in der zweiten Phase, nämlich in der Phase, in der sukzessive die neuen Regelungen in Kraft treten und aber auch jeweils noch vorbereitet werden müssen, bevor dann die dritte Phase kommt, nämlich der Praxistest ab 2020, bevor dann im Grunde genommen die vierte Phase kommt, die auch jetzt schon angelegt ist mit dem Auftrag des Gesetzgebers zu 2023 nochmal die Leistungsvoraussetzungen neu zu fassen. Und da haben ja schon die Länder immer ganz heftig darauf hingewiesen, dass sie bei der Gelegenheit dann auch gerade eine Überprüfung der finanziellen Auswirkungen erwarten. Also es ist davon auszugehen, dass faktisch dann in diesem Prozess, jetzt führen wir das ein, dann wird es umgesetzt und dann kommt vermutlich eine gewisse Nachsteuerung. Sie ist zumindest schon mal angelegt. Soweit also hier der Zeitstrahl für das ganze Vorhaben, in das sich eben hier diese Veranstaltung letztlich einfügt. Diese Folie soll nur noch mal daran erinnern, dass in der Tat ein Gesetzgebungsvorhaben in der Regel immer in einem Spannungsfeld unterwegs ist und sich faktisch auch zwischen diesen Polen immer wieder, auch heute noch in den Diskussionen hin und her bewegt. Auf der einen Seite geht es eben um die Verbesserung der Lebenssituation von Menschen mit Behinderungen im Lichte der UN-BRK. Auf der anderen Seite die ganz klare Vorgabe, wie sie dann der Koalitionsvertrag formuliert hatte, keine neuen Ausgabendynamik in der Eingliederungshilfe. Der Gesetzentwurf sieht, das ist wichtig hervorzuheben, Kostensteigerungen vor, grosso modo in einem Umfang von 800 Millionen Euro, soll das System teurer werden. Aber die Dynamik, also die Art und Weise, wie dann jährlich die Ausgaben wachsen, da hofft man dann umgekehrt, dass bestimmte Maßnahmen des Gesetzes diese vielleicht dann dämpfen. Und die Auseinandersetzung eben darum bestimmt natürlich viele Diskussionen. Mit dem Gesetz wird, denke ich, schon geleistet, eben dieser Paradigmenwechsel von der Ausgrenzung zur Inklusion, von der Einrichtung zur Personenzentrierung, von der Fremd- zur Selbstbestimmung, von der Betreuung zur Assistenz, vom Kostenträger zum Dienstleister, von der Defizitorientierung, wie sie sich in der Eingliederungshilfeverordnung wiederfindet, zur Ressourcenorientierung und eben nichts über uns, ohne uns. Der Pfeil soll aber auch hier andeuten, die Bewegung, die sicherlich nicht nie am Ende ist. Menschenrechte müssen jeden Tag neu gelebt, neu durchgesetzt, neu erkämpft werden. Das ist hier die vielfach ja von Ihnen schon gesehene Übersicht nochmal über das Inkrafttreten. Einiges ist bereits in Kraft getreten im Schwerbehindertenrecht. Erste Verbesserungen bei Einkommen und Vermögen, insbesondere auch die erwähnte Verbesserung bei der Sozialhilfe. Bei der Gelegenheit nochmal betonen, dass das im Prinzip die erste Erhöhung dieses Schonvermögensbetrages seit 1988 war. Also um nochmal zu sagen, man könnte ja sagen, ist das wirklich so bedeutend und die Beträge. Aber Politik hatte von 1988 bis 2016 das nicht weiter angepackt. Und übrigens gerade für Partner ist es erst recht nochmal interessant, da sind es immerhin zweimal 5.000. Da waren wir vorher bei 3.226. Also das ist schon eine schöne Sache. Auch einige Verbesserungen im SGB-12-System für zum Beispiel Angehörige, die bei ihren Eltern leben, sind auch solche Dinge, die mit dem Gesetz ganz gut vorangebracht wurden. Die zweite Stufe ist jetzt zum 01.01.2018. Da geht es hauptsächlich um den Teil 1, eben die Leistung wie aus einer Hand. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass hier die BAR auch ihre gemeinsamen Empfehlungen jetzt abschließt. Dazu ist auch diese Woche ja eine Vorstandssitzung. Die Reform des Vertragsrechts, das dann schon in Kraft tritt, und vorgezogene Verbesserungen im Bereich Teilhabe am Arbeitsleben und Gesamtplanverfahren. Reformstufe 3 ist dann eben die Eingliederungshilfe neu. Und damit verbunden sind materielle Verbesserungen zentraler Art. Deswegen ab und zu kommt die Frage auf, ob man das vielleicht nicht doch nochmal ein bisschen verschieben könnte oder so. Aus meiner Sicht klares Nein. Dieses Datum steht. Daran hängt zu viel. Das muss jetzt geleistet werden. Diese Umstellung zu dem Tag. Und es muss eben eine Umstellung zu einem einzigen Tag sein, weil andernfalls die Ungleichbehandlungen zu dramatisch wären. Wir haben andere Sozialreformen gehabt, in denen man vielleicht was sukzessive umgestellt hat. Hier geht das nicht. Wir können uns nicht vorstellen, dass einige im Heim noch Vermögen abgeben müssen und andere nicht. Also um es mal ganz platt auf den Punkt zu bringen. Und deswegen ist diese Umstellung zum 01.01.2020 in meiner Sprache ein echt dickes Ding. Und die muss klappen. Wir haben gar keine Alternative. Die muss klappen. Gut, und dann, wie schon gesagt, geht es aber schon munter weiter, weil eben zum Thema leistungsberechtigter Personenkreis ja hier schon noch Hausaufgaben anstehen. Mit dem Datum 01.01.2023. Ganz bewusst wollten wir Ihnen heute dieses Zitat nochmal auf die Leinwand bringen, denn das ist faktisch der Entschließungsantrag, der das ganze Mandat auch nochmal in Worte fasst, auf dessen Basis ich jetzt hier das Bundesministerium für Arbeit und Soziales bewegt und wodurch wir auch uns sehr in die Pflicht genommen fühlen. Die Diskussionen um das Gesetz waren ja vielfach auch geprägt, einmal von Kritik und Frustration daran, wie bisher Träger der Sozialhilfe Pflegekassenleistungen erbringen. Also ich zitiere aus Diskussionen nach dem Gedächtnis: Kann ja sein, Herr Schmachtenberg, dass Ihre Regelung gut gemeint ist, aber Sie wissen ja gar nicht, was mein Sozialamt, NN, Name wird jetzt nicht genannt, daraus macht. Wie damit umgehen? Also du machst rechtlich wunderschöne Vorstellungen, der Bürger sagt dir immer, hä, lerne meine Praxis kennen. Und der zweite Punkt, die andere Unsicherheit, ja, im geltenden Recht wissen wir, was wir kriegen. Das ist vielleicht nicht das, was wir unbedingt bekommen wollen, aber wir haben eine gewisse Sicherheit über das, was wir bekommen und was wir nicht bekommen. Das neue Recht löst natürlich Unsicherheit aus. Ein Punkt, den Frau Lösekrug-Möller in ihrer Rede schon mal deutlich gemacht hat, dass Betroffene, die ein Leben haben, gelebt in Auseinandersetzung mit Ämtern, um bestimmte Leistungen zu erhalten, bestimmte Assistenzleistungen erkämpft haben und jetzt davor stehen, dass sie das wieder vielleicht neu erkämpfen müssen. Da ist ein weiterer Punkt, weswegen es so wichtig ist, sich eben auch der Umsetzung zu widmen und hier eben die ganz klare Erwartung, dass die Verwaltung von Bund, Ländern und Kommunen das mit dem Bundesteilhabegesetz geschaffene neue Recht in der konkreten Rechtsanwendung stets im Lichte der UN-BRK umsetzen werden. Sie wissen ja, die UN-BRK steht als einfaches Gesetz neben allen anderen deutschen Gesetzen und ist in Auslegungsfragen immer heranzuziehen. Und genau so ist das auch gemeint. So passiert es ja auch zunehmend in der Rechtsprechung bei den Sozialgerichten. Auch das sollte eben ein Leitpunkt sein. So. Und nun muss es also umgesetzt werden. Und das ist nun mal hauptsächlich Aufgabe der Länder und Leistungsträger. Und deswegen bin ich auch sehr froh, dass Herr Ranft und die ASMK hier gleich sprechen und will mich da gar nicht weiter zu groß aufhalten. Entscheidend sind hier jetzt die Ausführungsgesetze, auf die wir ja alle mit Freude und Spannung warten. Da fallen dann eben auch Entscheidungen über Abweichungsklauseln, Budget für Arbeit, kommt da was drauf oder nicht, bei den Prüfrechten. Dann brauchen wir eben die Landesrahmenvereinbarungen, wir brauchen die Leistungsvereinbarungen und das brauchen wir eigentlich alles relativ bald, damit dann die Umstellung des Systems 2018-19 auch erfolgen kann. Da sind ja Hunderttausende von Lebenslagen neu durch ein Gesamtplanverfahren zu beplanen. Und dafür brauchen wir diese Voraussetzungen. Und Herr Ranft wird sicherlich auch beschreiben, wie der Stand der Partizipation da ist. Was machen wir jetzt auf Bundesebene? Wir sind ja zunächst mal fein raus, alles Ländersache. Nein, ist nicht ganz so der Fall, weil in der Tat vor dem Hintergrund dessen, was ich geschildert habe, dieser Unsicherheiten, die sich da ausdrückten in Diskussionen, den Erwartungen, eben gesagt wurde, nein, hier wollen wir, dass der Bund weiter dran bleibt. Und da haben wir im Grunde genommen drei Typen von Maßnahmen. Eine ist eine konzeptionelle Maßnahme, das ist die schon angesprochene Untersuchung des leistungsberechtigten Personenkreises nach § 99. Hier geht es ja darum, dass wir die alte defizitorientierte oder bestimmte Leistungsvoraussetzung der Eingliederungshilfeverordnung ablösen durch einen Ansatz, der an die Lebenslagen orientiert ist. Und hier war es eben so, dass im Gesetzgebungsprozess der vom BMAS vorgelegte Vorschlag nicht überzeugt hat. Er wurde kritisiert und letztlich konnte er nicht hinreichend begründet werden. So muss man das, glaube ich, zusammenfassen. Und daher dann die Entscheidung des Gesetzgebers zurück zur Schulbank. Das muss nochmal ausgearbeitet werden. Wir geben bestimmte konzeptionelle Leitlinien, die sich in dem 99 finden. In dem 99 finden sich aber auch unbestimmte Begriffe. Und die müssen jetzt eben hinreichend präzisiert werden. Und dies ist Gegenstand einer Untersuchung. Dann beobachtende Maßnahmen, einmal auf der Ebene der Wirkung bei den Betroffenen und auf der anderen Seite eben auf der Ebene der Finanzen. Und da sind wir bei der heutigen Veranstaltung, vorbereitende Maßnahmen, die modellhafte Erprobung und die Umsetzungsbegleitung. Und im Folgenden werde ich in meinem Vortrag eben kurz den Stand zu diesen verschiedenen Vorhaben Ihnen vorstellen, was faktisch nochmal ein bisschen den Rahmen auch setzt für dieses Projekt. Dieses Projekt ist die Umsetzungsbegleitung, was passiert gerade mit den anderen Dingen. Die Untersuchung des leistungsberechtigten Personenkreises mit dem Ziel der Beibehaltung des leistungsberechtigten Personenkreises. Also insofern ist es auch eine wirklich schöne intellektuelle Übung. Wie kann ich eine alte gesetzliche Definition durch eine neue gesetzliche Definition ersetzen? Die neue, im neuen Geist der Zeit gefasst, soll identisch dieselbe Wirkung haben wie die alte. Geht das? Wie geht das? Schön, dass wir Leute gefunden haben, die diesen Auftrag angenommen haben. Das ist das ISG, Institut für Sozialforschung, das sind kluge Leute. Und Transfer, die sind auch kluge Leute. Der ist auch, glaube ich, hier schon bei der Veranstaltung im Januar mit dabei, der Kollege. Und dann auch noch zwei Einzelwissenschaftler. Da ist ein Team, da bin ich jetzt mal sehr gespannt, wie die diese intellektuelle Nuss knacken. Und entscheidend ist, wie gesagt, diese neue Definition wird nur kommen, wenn damit der Personenkreis in die eine und nicht in die andere nicht verschoben wird. Sonst kommt er eben nicht. Man muss sich ja mal anschauen, wie ist eigentlich der Status quo mit der jetzigen Regelung. Der ist wahrscheinlich so richtig toll auch nicht, weil die jetzige Regelung meines Erachtens etwas intransparent ist und auch vielleicht zu ungleicher Rechtsanwendung in Deutschland führt. Insofern muss man das dann auch nochmal schauen. Aber soweit ist das in trockenen Tüchern. Fachgespräch am 11. Oktober hat stattgefunden, soll auch gut gewesen sein. Und die haben sich auch verpflichtet, den Termin einzuhalten. Also erstaunlich genug, weil die Vergabe sich etwas hingezogen hat, dachten wir schon, das würde uns vielleicht nach hinten wegrutschen. Die sind jetzt fleißig, die wollen bis März liefern, sodass wir, so wie das Gesetz vorsieht, das ist der Punkt, den ja Frau Lösekuck-Möller macht, die Verwaltung arbeitet gemäß Gesetz, zum 30.06. dem Bundestag berichten, wie es aussieht. So, damit ist dieser Punkt auch für mich erledigt. Das ist nicht weiter spannend. Das ist intellektuell sehr spannend, aber ansonsten nicht so. Wirkungsprognose. Das ist jetzt sehr, sehr wichtig. Werden wirklich die Ziele erreicht? Wie kriegen wir das überhaupt konzeptionell erfasst? Dafür haben wir uns entschieden, erstmal eine Machbarkeitsstudie zu machen, weil das auch viel Neuland, auch konzeptionelles Neuland ist. Wir müssen dann schauen, dass wir spätestens in 2019 die eigentliche Wirkungsuntersuchung in der Wirkung haben, damit wir ja den Status quo ante noch ein Stück weit aufnehmen können, wenn der sicherlich dann auch schon leicht vielleicht verändert ist im Hinblick darauf, dass die Reform ansteht, um dann faktisch die abgleichen zu können mit den Entwicklungen 2020, 2021. Zunächst also eine Machbarkeitsstudie und dann anschließend eine Hauptuntersuchung. Dann sind wir schon beim lieben Geld. Da ist es wichtig, dass man in der Lage ist, auch wirklich die Gelder zu zählen. Also Ziel ist klar, die Untersuchung der finanziellen Auswirkungen, die sind im Gesetzentwurf beschrieben und die Frage ist, kommt das so hin oder nicht? Und wenn es nicht hinkommt, in welchem Ausmaß kommt es nicht hin, dann kann dann ja nachgesteuert werden. Tatsache ist ja, dass wir bei den finanziellen Auswirkungen zwei große Probleme haben. Erstens, bei allem Respekt vor der Sozialhilfe, ist die Sozialhilfe nicht das System in Deutschland, das die besten Statistiken hat. Das ist sozusagen schon Hochseilakrobatik, da überhaupt zu Einschätzungen zu kommen, was kostet und wenn ich jetzt an irgendeinem Parameter drehe, was wird das verändern? Die zweite große Unbekannte sind aber auch ganz schlicht Verhaltensveränderungen. Wie viele Menschen mit wesentlicher Behinderung sind nicht zum Sozialamt gegangen, weil sie dachten, das ist Sozialhilfe? Wie viele sind da nicht hingegangen, weil sie dachten, sie hätten zu viel Einkommen oder Vermögen? Wie viele von denen werden dann aber jetzt vielleicht zum neuen Teilhabeamt gehen, was einen ganz anderen Neumut hoffentlich hat? Wie viele sind nicht hingegangen, weil sie eben gut verdienenden Ehepartner hatten, was künftig dann auch keine Rolle mehr spielt? Diese Auswirkungen, ja, hat sich der Gesetzgeber auf bestimmte Einschätzungen jetzt verständigt, aber was tatsächlich passiert, muss man jetzt sehen. Und dann kann man das ja zur Diskussion stellen. So. Und da haben wir eben über die ISG nochmal, weil die hat so einen schönen Rahmenvertrag mit uns, schon so eine Voruntersuchung gemacht, um rauszufinden, welche Daten da gesammelt werden. Und auf dieser Weise haben wir die Grundlagen geschaffen, auch in enger Zusammenarbeit, vielen Dank dafür, mit den Ländern, kommunalen Spitzen, BAGÜS, Statistischen Bundesamt und Leuten aus den Ämtern vor Ort, um festzustellen, welche Daten werden gesammelt, wie werden die gesammelt, was muss da nachgezogen werden. Die Hauptuntersuchung wird jetzt ausgeschrieben, Vergabe dann Anfang 2018, sodass wir dann hier das auch gut im Blick haben. Und dann sind wir bei der vielleicht für Sie neben dieser interessantesten Aktion, das ist auch wirklich, glaube ich, Neuland, mir ist sowas noch nicht untergekommen, also modellhafte Erprobung. Der Bund stellt Mittel zur Verfügung, damit faktisch im Vorfeld des Inkrafttretens der Reform bestimmte Regeln in ihrer Wirkungsweise schon erprobt werden, um möglicherweise auch noch vor Inkrafttreten, das hat immer was mit dieser, das ist der Punkt, der diese Unsicherheit nochmal aufnimmt, diese neue Regelung zum Wunsch- und Wahlrecht, trifft die es wirklich richtig? Oder ist die doch zu scharf? Oder wie ist die? Oder die Regelung mit dem Ehrenamt, wo dann immer gesagt wird, das ist jetzt so gefasst, faktisch kriege ich da keinen Assistent. Die, Die Regelung führt dazu, dass ich regelhaft das im Freundeskreis organisieren muss, also kritische Haltung. Wie wird das in der Praxis jetzt angewandt? Das wird hier erprobt. Und was jetzt hier sehr, sehr erfreulich ist und worüber ich mich auch sehr freue, dass ich das jetzt hier heute berichten kann, da war ich mir gar nicht so sicher, ist, dass sich 33 Träger der Eingliederungshilfe gefunden haben in 15 Bundesländern, um solche Projekte durchzuführen. Das ist wirklich sehr, sehr erfreulich, weil viele gesagt haben, wir haben jetzt so viel zu tun mit der Einführung der Eingliederungshilfe, ja, was wir da alles machen müssen, wird der Herr Ranf gleich berichten. Wer soll denn sich jetzt noch um diese Modellvorhaben kümmern? Nein, wir haben 33 und das streut auch breit übers Land. Berlin ist halt Berlin. Gut, ist ja auch interessant, kann man nichts machen. Aber die kriegen ja sowieso hier immer alles mit. Die Veranstaltungen sind ja hier, also ihr kriegt ja sowieso immer alles mit. Insofern könnt ihr euch das sparen. Okay, und alles gut. Wir konnten das also auch mit den Ländern hier machen. Also da gibt es jetzt hier die schöne Karte. Da sehen Sie, das streut so relativ gut über die Republik. München ist dabei, Bodensee. Vielleicht kann man dann da mal ein Werkstattgespräch machen. Aber sind wir ein bisschen weiter. Stuttgart, Herr Fuchs, ja, können Sie mal gucken gehen. Saarbrücken, sehr gut. Auch die Franzosen merken dann, da ist was los in Deutschland. Oben an der Küste, die sind ganz fleißig. Nicht schlecht, ist eigentlich ganz schön verteilt. Da bin ich sehr froh drum, danke nochmal. Und was auch wichtig ist, es ging ja um bestimmte Themen, die erprobt werden. Und das ist auch ganz gut verteilt. Hier haben wir die Liste der Themen, zu denen Erprobungen erfolgen sollen. Und Sie sehen also die, wo alle sagen, das ist besonders schwierig, die Trennung von Fachleistungen und existenzsichernden Leistungen und dieses furchtbare Verhältnis von Eingliederungshilfe und Pflege, das sind hier unsere Runner. Also das wollen auch wirklich alle machen, praktisch. Ja? Und dann den Rest auch noch beim Lebenslagenmodell ist irgendwie das Interesse ein bisschen geringer, aber 9 oder Assistenzleistungen, 9 Vorhaben dazu, das reicht dann auch. Und was wichtig ist, dass wir eben zu diesen ganzen Vorhaben einmal vor Ort jeweils natürlich eine beschreibende, dokumentierende Evaluation haben wollen und dann aber nochmal eine Gesamtevaluation. Darüber werden wir dann auch einen Diskurs und eine Kommunikation sicherstellen, sodass alle mitkriegen, was sind die Ergebnisse dieser Erprobung, welche Muster werden da entwickelt, mit welchen Werkzeugen arbeiten die, was kommt da raus. Und zurzeit bereitet unser Projektträger die Bescheide voraus. Jetzt muss noch Frau Lösekuck-Möller allen Bundestagsabgeordneten aus diesen Regionen da Briefe schreiben. Das ist so eine Regel bei uns, dass die Bundestagsabgeordneten immer eine Vorwarnung kriegen, wenn der Bund was fördert, damit sie nicht erschrocken sind. Und dann gehen die Bescheide raus und los kann's gehen. Und dann sind wir schon bei dieser Veranstaltung hier. Das ist ja eingehend von Frau Schmidt, denke ich, dargestellt worden, worum es hier geht und was hier alles passieren soll. Aber das ist jetzt hier nochmal wichtig, dass man das in diesem Gesamtkontext sieht. Also ich erwarte, dass aus diesem Modellvorhaben wir auch dann relativ viel, wahrscheinlich so ab Mitte nächsten Jahres, auch an Informationen kriegen, auch an Fragen kriegen, die dann faktisch diese Foren virtueller und lebendiger Art, die Sie da vorhalten, dann auch befüllen werden und dann auch dazu führen, dass diese 31 Projekte wirklich auch in die Breite wirken. Und das ist eben einfach ganz wunderbar. Und auf der Länder-Bund-Ebene haben wir gemeinsam mit der ASMK ein Gremium eingerichtet, das heißt Länder-Bund-Arbeitsgruppe, LBAG, ganz bewusst mal, normalerweise heißt es immer Bund-Länder, nee, Länder-Bund, weil die Länder haben jetzt den Hut auf, da sollen sie sich auch nicht rausdrücken können, also Länder-Bund AG, tun sie auch nicht. Und da hat es einen ASMK-Beschluss gegeben und auch sehr bedeutsam möchte ich hier berichten, die ASMK konnte sich sogar durchringen, ein bisschen Geld für die Geschäftsstelle zusammenzustellen, was dann den Bund unterstützt. Also durch ein partnerschaftliches Vorgehen auch hier, das klar ist, das ist eine gemeinsame Aktion. Und vor allen Dingen hat uns ein Land eine sehr, sehr nette und kluge und engagierte Kollegin per Abordnung bereitgestellt, weil das Wichtigste ist ja immer, dass man auch gute Leute hat, die das machen und die macht das wunderbar. Also es ist wirklich dadurch auch eine gemeinsame Länder-Bund-Veranstaltung. Also auch wenn die Geschäftsstelle jetzt bei uns ist, die Kolleginnen kommen von dem Land, ein bisschen Geld kommt von uns, ein bisschen Geld kommt von den Ländern. Und da schaffen wir faktisch den Rahmen, um all diese Vorhaben regelhaft mit den Ländern abzustimmen, auch die nach Gesetz vorgesehenen Benehmens- und Einvernehmensherstellungen zu leisten. 2x im Jahr tagt das Gremium Das letzte Mal am 12. Oktober, das nächste Mal am 15. März. Und dann wird dann überall berichtet. Und es gibt dann eine Unterarbeitsgruppe dazu. Soweit dazu. Partizipation, das ist uns halt wichtig, dass wir bei so einem Prozess jetzt kommunikativ alle mitnehmen, Informationen bereitstellen und zugleich aber natürlich auch geeignete Formate für Diskussion bereitstellen. Und deswegen haben wir hier ein Set an Beteiligung. Das eine ist der vom Gesetz vorgesehene Teilhabebeirat, der sich am Ende des Teils 1 SGB IX findet. Hier wollen wir regelmäßig, das nächste Mal morgen, in einer relativ breiten Runde berichten über den Stand der Umsetzung. Bund und Länder machen dies und anschließend ist Gelegenheit zur Diskussion. Das ist im Grunde genommen unser breitester Ansatz. Hier sitzen die Sozialpartner, hier sitzen die Betroffenen, hier sitzen die Länder, hier sitzt die Wohlfahrt, hier sitzen sie alle. Aber das ist nicht das Einzige. Das Zweite ist, dass wir eben bei der ELBAG mit dem Deutschen Behindertenrat ein Verfahren abgestimmt haben, das aus meiner Sicht sehr effektiv ist, nämlich es gibt zu jeder dieser ELBAG-Sitzungen zusammen mit dem Vorsitzenden der ASMK eine Vor- und Nachbesprechung mit dem Deutschen Behindertenrat. Das heißt, die Themen, die in der ELBAG besprochen werden, werden da zur Diskussion gestellt und es wird nachgefragt, was gibt er uns mit auf den Weg. Und 14 Tage später schicken wir den DBR-Kollegen das Protokoll und berichten nochmal in einer Sitzung, wie es gelaufen ist. Damit versuchen wir, ein Format zu entwickeln, das faktisch auch Rollen klar trennt. Ja, wir haben ein Entscheidungsgremium, das ist besetzt mit Beamten, die aus demokratischen Legitimationsprozessen heraus Entscheidungen treffen, die im Zweifel ihren Ministern berichten müssen, die im Zweifel vielleicht deswegen zurücktreten müssen und so weiter. Ja, das ist der demokratische Entscheidungsprozess. Und den vermischen wir nicht mit, dass da noch so ein paar rumsitzen, die auch irgendwie wichtig sind und die auch wirklich was zu sagen haben, ganz unzweifelhaft. Das vermischen wir nicht, sondern wir machen diese Vor- und Nach. Das schaffen wir durch Transparenz und setzen in gewisser Weise natürlich auch die Verwaltung unter einen gewissen Druck. Wir haben euch doch vor der Sitzung gesagt, sprecht das an. Und was ist dabei rausgekommen? Das ist ein ganz interessantes neues Format. Und dann haben wir eben noch zu allen wesentlichen Einzelmaßnahmen immer noch mal spezifische, das sagte ich eingangs, dass man eben auch dann noch mal spezifische Formate findet, die dann auch ermöglichen die tiefere Diskussion. Ja, in dem Teilhabebeirat mit 50 Leuten wird man nicht im Detail über die 99er-Evaluation sprechen. Da wird man das zur Kenntnis nehmen und hat die Gelegenheit, wenn einem das wirklich nicht gefällt, dann wird er da auch was sagen, aber im Detail würde man das da nie vermutlich diskutieren. Deswegen gibt es da eben diesen Projektbeirat. Ähnlich bei der Wirkungsprognose. Und bei der modellhaften Erprobung haben wir das auch vor und bei der Umsetzungsbegleitung haben wir es bereits eingeführt. Soweit also zu dem Element der Partizipation. Und ich habe meine Zeit in der Tat ausgeschöpft. Insofern vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.